Tengo 20 años.
Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin schon bei den FARC geboren und aufgewachsen. Und sobald ich alt genug war, die Ausrüstung und ein Gewehr zu tragen, bin ich auch Guerillero geworden.
Dann bin ich den FARC beigetreten, die mir alles gezeigt und beigebracht haben, was ich weiß.
Wir sind keine Ex-Kämpfer. Wir kämpfen weiter. Von jetzt an ohne Waffen. Aber unser Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Wir kämpfen für ein besseres Land.
Ein tropischer Regenschauer prasselt auf das Rebellenlager von Icononzo ein. Zwischen Zelten und Baracken streunen Hundewelpen herum, Hühnerscharen und ab und zu flattert ein Kolibri vorbei und der Blick schweift über ein weites, grünes Tal. Man könnte den Ort idyllisch nennen, wenn nicht viele hier immer noch die dunkelgrüne Uniform der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens, kurz FARC, tragen würden. Wenn nicht Plakate mit politischen Parolen und dem Logo mit den gekreuzten Maschinengewehren daran erinnern würden, dass man hier bei den FARC ist, bei der ältesten Guerilla Kolumbiens, die das Land in einen 50 Jahre dauernden blutigen Krieg mit mindestens 220.000 Toten gestürzt hat. Diesen Krieg haben die Guerilla und die Regierung Kolumbiens zwar mittlerweile für beendet erklärt, aber versöhnliche Worte oder Reue ist von den FARC-Kämpfern trotzdem nicht zu hören. Guerilleros wie Tito oder Carlos empfangen jeden Besucher höflich und gastfreundlich. Von ihrer Kriegsrhetorik haben sich die Untergrundkämpfer allerdings noch nicht verabschiedet.
Wir bieten den Opfern eine Entschuldigung an, aber nicht für den bewaffneten Konflikt. Denn damals gab es eben andere Gründe, warum die FARC die Waffen ergriffen haben.
Wir haben unsere Fahne nicht eingeholt und kapituliert. Sie haben uns nicht im Krieg besiegt. Deswegen ist unsere Aufgabe noch nicht erfüllt. Wir müssen weiterkämpfen, um ein besseres Land aufzubauen.
Mit uns müsst ihr weiterrechnen, sagen die FARC-Rebellen. Dabei schweigen die Waffen schon seit Jahren und Ende September hatten Kolumbiens Regierung und die FARC im Rahmen einer pompösen Zeremonie den Beginn eines neuen Zeitalters verkündet. Mit viel Zuversicht und Pathos unterzeichneten Präsident Santos und der FARC-Kommandant Timoschenko damals das erste Friedensabkommen.
Mit diesem Friedensschluss endet der letzte und älteste bewaffnete Konflikt der westlichen Hemisphäre. Nicht nur die Region, sondern der ganze Planet feiert das. Denn auf der Welt gibt es einen Krieg weniger, und zwar den in Kolumbien. Die schreckliche Nacht ist vorbei. Die schreckliche Nacht der Gewalt, die unsere Leben länger als ein halbes Jahrhundert verdunkelt hat. Und es bricht der Tag mit all seinen Versprechungen an.
Doch kurz danach kam der erste herbe Rückschlag. Überraschend lehnte bei einer Volksabstimmung eine knappe Mehrheit der Wähler dieses Abkommen ab. Präsident Santos, zwischenzeitlich zum Träger des Friedensnobelpreises ernannt, verhandelte eilig nach und schaffte es, ein zweites Abkommen nachzuschieben, das dann Anfang Dezember in Kraft trat. Aber es war eine deutliche Warnung. Hoffnung und schöne Worte allein reichen nicht. Kolumbiens Weg zum Frieden ist holpriger und steiniger als erwartet. Mindestens so steinig und holprig wie der steile Feldweg, der zum Lager der Rebellen bei Icononzo führt, einem abgelegenen Ort in den Bergen, gut 4 Stunden Fahrt von Bogotá entfernt. Übergangszonen wie die von Icononzo sind der erste Schritt zur Umsetzung des Friedensabkommens. Die FARC-Kämpfer haben ihre Untergrundstellungen in den Bergen oder in den Urwäldern des Tieflands von Kolumbien aufgegeben. Im ganzen Land wurden 26 Übergangszonen eingerichtet. Hier sollen sich die Untergrundkämpfer nach der Entwaffnung auf den Übergang ins zivile Leben vorbereiten. Ein FARC-Kämpfer namens Faber Sanchez führt durch das Lager, wobei das natürlich nicht sein richtiger Name ist. Bis heute verwenden die Guerilleros nur ihre Kriegsnamen.
Bienvenidos a la zona. Entonces acá tienen las puertas abiertas quien quiera llegar.
Die Türen stehen für alle Besucher offen, sagt Faber. Und das ist tatsächlich ein Zeichen der neuen Zeit in Kolumbien. Jahrzehntelang lebten die FARC-Guerilleros im Untergrund, überzogen das ganze Land mit Gewalt und Terror. Heute besuchen Studentengruppen am Wochenende das Rebellenlager. Armeeposten rund um die Übergangszone winken Besucher zu ihren früheren Feinden durch. Und die Bauern von Icononzo erschrecken nicht mehr, wenn man sie nach dem Weg zur Guerilla fragt. Sie haben sich anscheinend schon an die neuen Nachbarn gewöhnt. Eigentlich sollten die FARC-Kämpfer hier längst in festen Behausungen leben, zivile Kleidung tragen und die Straße zum Lager sollte auch besser ausgebaut sein. Doch tatsächlich ist nur die Küche in einer Art Blockhaus untergebracht. Der Rest des Lagers besteht aus provisorischen Notzelten, aus Bambusstangen und grünen Plastikplanen. Ein älterer FARC-Guerriero mit dem Kriegsnamen Alfredo Jaramillo sagt:
Die FARC haben sich in den Übergangszonen wie dieser hier versammelt, um die Abgabe der Waffen einzuleiten und um uns direkt in den politischen Prozess Kolumbiens einzugliedern. Auf diesen Moment haben wir gewartet. Aber was hier steht, haben wir selbst mit unseren Reserven aus unserer Kriegskasse gebaut. Wir haben Plastikplanen besorgt, um uns einzurichten. Jetzt haben wir ein Lager errichtet mit dem, was uns aus den Kriegszeiten übrig geblieben ist. Der Staat hinkt mit dem Bau der Zonen hinterher. Die FARC halten ihr Versprechen, der Staat nicht. An diesem Punkt sind wir jetzt.
In einer etwas stabileren Baracke wohnen zwei Kämpferinnen mit ihren Säuglingen. Die anderen Unterkünfte sind spartanische Zelte mit Holzpritschen und Wolldecken. Immerhin gibt es hier in Icononso schon Strom. Im Gemeinschaftszelt flimmert eine Telenovela über den Bildschirm. Und an einer Steckerleiste hängen viele Smartphones. Trotzdem sind die FARC-Kämpfer hier unzufrieden.
Beim Aufbau der Übergangszonen gab es viele Verzögerungen. Unsere Unterkünfte hat nicht die Regierung hergestellt, die haben wir selbst gebaut.
Sandro Avila trägt noch immer die dunkelgrüne Uniform der FARC. Sie ist dem 20-Jährigen viel zu weit. Aber auch die versprochene Kleidung und Hygieneartikel sind noch nicht bei den FARC-Kämpfern angekommen. Noch mehr Ärger gab es mit den ersten Lebensmittellieferungen.
No ha estado bien coordinado.
Das war schlecht organisiert. Es kamen nicht genügend Lebensmittel an. Da gab es Probleme. Manchmal haben wir Vorratslieferungen bekommen, die verdorben waren oder nicht vollständig. Dann kamen Vorräte für eine Woche, die eigentlich für 2 Wochen reichen sollten.
Zumindest die Lebensmittelversorgung läuft inzwischen besser, aber trotzdem hat die Realität in Icononso wenig mit dem zu tun, was im Friedensabkommen vereinbart wurde. Aber Unzufriedenheit herrscht nicht nur in den Zonen selbst. Die Beschwerden über den schleppenden Aufbau der FARC-Lager kommen bei vielen Kolumbianern in den Städten und Dörfern rundherum nicht gut an. Dort heißt es, die Kämpfer verlangten Luxusunterkünfte mit WLAN und Vollpension. Die FARC halten dagegen, es gebe klare Vereinbarungen und dass der Aufbau der Übergangszonen so zäh vorankommt, das könnte sich noch zum ernsthaften Stolperstein auf dem Weg zum Frieden auswachsen. Bei den Guerilleros ist jedenfalls zu hören, wenn die Regierung den Zeitplan nicht einhalte, dann könnten sie sich auch nicht an den Zeitplan zur Abgabe der Waffen halten.
Wir warten noch darauf, dass die Regierung ihre Verpflichtungen aus dem Friedensabkommen erfüllt. Wir halten unser Versprechen, dass wir die Waffen von UN-Beobachtern registrieren lassen. Wir halten still und lassen den Krieg hinter uns. Wir haben schon geliefert.
Die FARC haben den Zeitplan eingehalten. Das bestätigt auch Konteradmiral Orlando Romero. Der Offizier vertritt die kolumbianische Regierung in der Kommission, die die Entwaffnung und den Friedensprozess überwacht.
Ja, se hizo el registro, la identificación de todas las armas.
Alle Waffen der Guerilleros in den Übergangszonen wurden mittlerweile registriert. Aber sie liegen in 945 verschiedenen Waffenverstecken. In 500 dieser Waffenlager liegen Munition und Sprengstoff.
Es könnte noch weitere 3 Monate dauern, bis alle Waffen übergeben sind, schätzt Jesus Santrich, neben Timoschenko einer der bekanntesten Kommandanten der FARC. Er war bei den Friedensverhandlungen auf Kuba mit dabei. Jetzt hat er in einer kleinen Pension in der Einflugschneise des Flughafens von Bogotá Quartier bezogen. Der Guerillaführer ist fast blind, bemüht sich aber, sich das nicht anmerken zu lassen. Und wie die Kämpfer in Icononso betont er, die Regierung habe ihren Teil der Vereinbarungen nicht erfüllt. Als die Kämpfer der FARC Ende Januar in die Übergangszonen einrückten, sei dort überhaupt nichts vorbereitet gewesen. Und heute sehe es in manchen Zonen kaum besser aus.
Nada, no había nada.
Da war gar nichts. Einige der besseren Übergangszonen sind mittlerweile zu 70% oder 80% fertig. Aber in anderen haben die Bauarbeiten noch gar nicht angefangen. Aus verschiedenen Gründen. Schlechte Planung. Einige der Firmen, die das erledigen sollten, waren unfähig oder unwillig. Die meisten Firmen hatten überhaupt keine Ahnung von solchen Bauaufträgen.
Immerhin unterstellt der Guerillakommandant der Regierung keine böse Absicht. Die Probleme sieht er auf den unteren Verwaltungsebenen.
Ich denke, die Regierung hält ihre Versprechen. Man sieht, dass sie ganz verzweifelt ist, weil vieles nicht eingehalten wird. Das Problem liegt auf den niedrigeren Ebenen. Und Korruption hat dann auch noch ihre Hand im Spiel.
Die Regierung gibt offen zu, dass der Weg zum Frieden holpriger ist als gedacht. Roy Barreras saß ebenfalls mit am Verhandlungstisch in Havanna. Der einflussreiche Senator war früher Chef der Regierungspartei und Senatspräsident und er gilt als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Präsident Santos. Er empfängt Gesprächspartner in einem Café im schicken Norden von Bogotá.
En lo sustancial el proceso de paz va bien.
Im Wesentlichen laufe der Friedensprozess gut, findet der Senator.
Por primera vez en 52 años, en medio siglo.
Nach einem halben Jahrhundert gibt es diese großartigen Bilder. Die größte und älteste Guerilla Lateinamerikas hat sich in Zonen unter UN-Kontrolle versammelt und beginnt jetzt, die Waffen abzugeben.
Y está en el proceso de dejación de armas.
Er räumt zwar ein, dass in den Übergangszonen vieles nicht rund läuft, dass Lieferungen nicht ankommen und Versprechen nicht oder nicht ganz eingehalten wurden, aber all diese Probleme seien doch lösbar.
Die Kritik ist überzogen. Natürlich gibt es Verzögerungen und natürlich gibt es viele kleine logistische Probleme, die das Leben der Menschen in den Übergangszonen erschweren. Man braucht eben Strom, um einen Kühlschrank zu betreiben, damit die Lebensmittel nicht verderben. Aber das sind doch Kleinigkeiten, wenn man es mit dem vergleicht, was Kolumbien durchgemacht hat. Mit den Massakern, Attentaten gegen die Bevölkerung, Entführungen. Da sind das doch Kleinigkeiten. Wie schön, dass wir uns jetzt mit Wasserleitungen und Straßen auseinandersetzen müssen und nicht mehr mit toten Kolumbianern.
Qué bueno que estamos resolviendo el tema del agua y de la carretera y no el tema de las muertes de los colombianos.
Für ihn hakt der Friedensprozess an ganz anderer Stelle in der kolumbianischen Innenpolitik. Konservative Kräfte um den nach wie vor populären Ex-Präsidenten Uribe bekämpfen den Friedensprozess mit allen Mitteln. Uribe hatte sich für das Nein beim Referendum über den Friedensprozess stark gemacht. Barrera selbst und Präsident Santos waren früher die engsten Parteifreunde und Zuarbeiter Uribes. Mittlerweile trennt sie allerdings ein tiefer politischer Graben. Barreras nennt seinen früheren politischen Ziehvater Uribe mittlerweile einen Rechtsradikalen.
En el mediano plazo tenemos una amenaza política y es que ese grupo de extrema derecha.
Mittelfristig besteht eine politische Gefahr. Die extreme Rechte, die Partei von Uribe, sagt öffentlich, dass sie den Friedensprozess rückgängig macht, falls sie nächstes Jahr an die Macht kommt. Deswegen müssen wir jetzt unsere Kräfte bündeln, auch mit den linken Oppositionsparteien, damit 2018 kein Präsident gewählt wird, der den Friedensprozess an die Wand fährt.
Ein weiteres Problem: Mit dem Abzug der FARC aus ihren früheren Einflusszonen ist ein gefährliches Machtvakuum entstanden. In weiten Teilen des Landes hatte die Guerilla den Staat praktisch ersetzt und dort kämpfen jetzt neue Gruppen um die Macht und natürlich um die Kontrolle über den Drogenhandel. Teilweise ist die ELN, die zweite, ähnlich radikale linke Guerilla, in früheren FARC-Gebieten aufgetaucht. In anderen Regionen verbreiten abtrünnige FARC-Kämpfer Angst und Schrecken. Sie setzen weiter auf das Geschäft mit Entführungen, Erpressung und Drogenhandel. Aber vor allem in den alten FARC-Gebieten im Westen und Südwesten Kolumbiens macht sich der Golfclan breit, das derzeit mächtigste Drogenkartell des Landes. Und alle, die an eine Normalisierung der Verhältnisse in diesen Gebieten glaubten, schweben jetzt in akuter Lebensgefahr. Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens wurden mehr als 30 Líderes Sociales ermordet, also Aktivisten, Gemeinschaftsführer oder Lokalpolitiker, die sich den neuen Machthabern nicht sofort untergeordnet haben.
La responsabilidad del Estado colombiano
es... Der kolumbianische Staat trägt die Verantwortung, diese Menschen zu schützen und die Gebiete zu übernehmen, die FARC verlassen hat. Da muss die Regierung jetzt Gas geben und besser werden.
Von dieser Entschlossenheit ist draußen im Land aber noch wenig zu spüren. Im Gegenteil, jeder, der die neuen Machthaber herausfordern könnte, schwebt in Lebensgefahr. Um auch die Menschen in der Hauptstadt auf dieses Problem aufmerksam zu machen, grinst seit neuestem ein riesiger Totenschädel über die Carrera Séptima, die siebte Straße, eine der Hauptverkehrsadern von Bogotá. Das riesige Wandgemälde soll auf die Morde an Líderes Sociales aufmerksam machen. Das sind Lokalpolitiker, Gemeinschaftsführer und Aktivisten, also alle, die sich den neuen Machthabern nicht sofort unterordnen. Viele gehörten zu Organisationen, die für die Einhaltung der Menschenrechte kämpfen.
Es gibt viele Regionen in Kolumbien, wo es seit Jahrzehnten unmöglich war, Politik zu machen oder sozial aktiv zu sein. Der Friedensvertrag und der Friedensprozess hat vielen Menschen den Eindruck gegeben, dass es jetzt vielleicht wieder möglich sein würde, politisch aktiv zu sein. Das, was wir jetzt sehen, diese Morde, sind Morde an den ersten Menschen, die es versuchen, politisch aktiv zu sein in Regionen, wo das nicht möglich war.
Camilo Jiménez ist Chefredakteur der kolumbianischen Ausgabe des Magazins Weiß. Die Zeitschrift hat auch einen Ableger, der sich mit dem Friedensprozess beschäftigt, das Digitalmagazin Pacifista. Aber diesmal wollte die Redaktion sich nicht auf das Internet beschränken, sondern mit einem sehr alten Medium aufrütteln, einem Mural, einem großen Wandgemälde.
Unser Ziel ist es, dass der normale, der durchschnittliche Bogotaner weiß, was in anderen Teilen des Landes passiert. Regionen, die sehr weit weg sind, schwer zugänglich, in denen trotz des Friedensvertrages immer noch sehr schwierige Verhältnisse von Gewalt herrschen. Viele verschiedene bewaffnete, illegale Organisationen herrschen noch dort. Paramilitärische Organisationen, andere Guerillas, Drogenkartelle, die auch Gewalt ausüben.
Unter dem riesigen Totenschädel ist der Schriftzug Lebensgefahr zu lesen. Und der Sprayer Toxicomanum, der das Wandgemälde erstellt hat, muss den Zähler darunter leider immer wieder aktualisieren. In dieser Woche ist die Zahl der ermordeten Líderes Sociales auf 34 gestiegen. 34 tote Aktivisten in nur einem halben Jahr.
Das ist einfach ein sehr eklatantes, starkes Beispiel davon, was die große Herausforderung ist, Frieden in Kolumbien herzustellen. Ich glaube, etwas ganz Wichtiges, was wir Kolumbianer erst nur jetzt oder langsam mit der Zeit merken, ist, dass eine Sache ein Friedensvertrag ist und eine ganz andere Sache, sehr komplizierte Sache, ist es, wirklich Frieden in Kolumbien herzustellen.
Bei den Rebellen wächst unterdessen die Angst, dass sich rechte Paramilitärs wieder ausbreiten und Jagd auf die FARC-Kämpfer machen, so wie schon Ende der 90er Jahre. Die Paramilitärs gingen dabei zum Teil noch menschenverachtender vor als die linken Guerilleros. Viele vermuten deshalb, dass die Guerillakämpfer sicherheitshalber noch die eine oder andere Waffe zurückhalten. Der Frieden ist jedenfalls längst nicht so stabil, wie die ländliche Idylle in Icononso es erscheinen lässt. Die Rebellen hier machen sich aber nicht nur um ihre Sicherheit Gedanken, sondern sie wissen auch, wie schlecht ihr Ruf bei der Bevölkerung ist.
Für uns ist das kein Problem, so zu leben. Wir machen das schon lange so. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Leute uns kennenlernen und sehen, dass wir nicht so schlimm sind, wie die Medien uns immer dargestellt haben. Sie haben uns immer verteufelt, aber so sind wir gar nicht.
Eine Besucherin aus Bogotá wird deswegen sehr freundlich begrüßt. Juana Oberländer versucht, einen Briefwechsel zwischen den Rebellen und der Zivilgesellschaft auf die Beine zu stellen. Sie ist Mitbegründerin der Initiative Una Carta para la Paz, ein Brief für den Frieden.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué más?
Muy bien.
¿Cómo vas?
Es importante que entre colombianos nos empecemos a conocer.
Es ist wichtig, dass wir Kolumbianer uns endlich gegenseitig kennenlernen. Genau darum geht es uns. Wer sind diese Landsleute, die so lange auf dem Land leben und beschlossen haben, diesen Kampf zu führen?
Direkt nach dem Referendum haben Juana und einige Mitstreiter angefangen, Post an die Rebellen zu sammeln. Sie riefen in den sozialen Netzwerken dazu auf, Briefe zu schicken. Briefe, in denen von Versöhnung, Hoffnung, Vergebung und Ermunterung die Rede war. Denn für einige Wochen schien damals die Zukunft Kolumbiens völlig offen. Niemand wusste, ob der Friedensprozess noch zu retten ist. Die FARC-Kämpfer lebten damals noch im Untergrund. Hunderte Briefe wurden damals an die Rebellen geschickt, die sich nach und nach in den Übergangszonen einfanden. Zur großen Überraschung der Absender kamen Monate später dann die ersten Antworten auf diese Briefe. Und jetzt versucht Juana, diese ersten Kontakte zwischen Rebellen und Zivilgesellschaft zu einer regelmäßigen Einrichtung zu machen. Auch diesmal, bei ihrem zweiten Besuch im Rebellenlager, hat sie wieder Post dabei und liest einige Briefe vor.
Ihr solltet hoffen und ehrlich sein und euch in diesen Prozess einbringen. Ein anderes Leben erwartet euch. Grüße, Daniel.
Aber die Antworten der FARC-Kämpfer klingen bei weitem nicht so aufmunternd wie der Inhalt der Briefe, die Juana aus den bürgerlichen Vierteln von Bogotá mitgebracht hat. Die Rebellen antworten so, wie sie es gelernt haben, mit marxistischen Durchhalteparolen, die nach kaltem Krieg und kommunistischer Doktrin klingen. Juana und ihre Briefschreiber sprechen von Versöhnung und Frieden. In den Antworten ist viel von Klassenkampf und Revolutionsromantik zu lesen. Juana sagt bei der Rückfahrt in die Hauptstadt, diese Briefe hätten ihr die Augen geöffnet, dass der Frieden noch nicht gewonnen ist und dass ihrem Land noch einiges bevorsteht.
Das führt einem erst vor Augen, wie schwierig die Aussöhnung noch wird. Die kommen mit einer altkommunistischen Rhetorik, die völlig aus der Zeit gefallen ist und gar nichts mit heute zu tun hat. Da merkt man erst, wie beide Seiten in ihrer Blase nebeneinander herleben. Ich weiß noch nicht, wann und wie wir das aufbrechen können.
Und dass die FARC-Kämpfer noch immer in ihrer Klassenkampfwelt leben, das dürfte ihnen die Anpassung an das moderne Kolumbien auch nicht gerade erleichtern. Schon jetzt, während der Entwaffnung, sollen die FARC sich auf das Zivilleben vorbereiten. Schwerter zu Pflugscharen, Menschen, die jahrzehntelang im Untergrund gelebt haben und kein anderes Leben kennen als das des Guerilleros, sollen sich in die Gesellschaft integrieren. Kein einfacher Weg. Wer die Rebellen nach ihrer Zukunft fragt, merkt schnell, dass sie noch immer in ihrer Welt voll revolutionärer Romantik und politischer Doktrin gefangen sind. Fast alle wollen sich für die Partei engagieren, die nach der Entwaffnung aus der Guerilla-Bewegung entstehen soll. Diese Partei wird zunächst einige Sitze ohne Stimmrecht im Parlament bekommen. Vom nächsten Jahr an soll sie dann ganz normal an Wahlen teilnehmen.
Ich möchte wieder eine Beziehung, eine engere Beziehung zu meiner Familie aufbauen. Dann natürlich meine Schullaufbahn beenden und studieren. Und dann möchte ich zu der Arbeit beitragen, der wir uns gewidmet haben.
Ich will mein Abitur nachmachen und studieren. Und dann will ich Pilot werden.
Ich will zur Schule gehen, Abitur machen, Wirtschaft studieren. Außerdem will ich lernen, Gitarre zu spielen. Vielleicht ein Kind bekommen und einen Sohn großziehen. Aber mein größter Wunsch ist, einen Beitrag zur Partei zu leisten, die wir gründen werden.
Ich sehe meine Zukunft im politischen Kampf, in der politischen Arena. Ich will mit den Genossen an den Alternativen arbeiten, um unser Land besser zu machen.
Nicht all diese Wünsche werden sich erfüllen. Die kolumbianische Zivilgesellschaft wartet nicht mit offenen Armen auf die knapp 7000 Kämpfer, die das Land jahrzehntelang mit Gewalt überzogen haben. In Kolumbien glauben nur wenige den FARC, dass sie aus hehren Zielen für die arme Landbevölkerung gekämpft haben. Die meisten sehen die Guerilleros eher als Kriminelle und Terroristen. Genau deswegen konnten sich die Gegner des ersten Friedensabkommens auch beim Referendum durchsetzen. Ihr Argument war, Santos mache den FARC viel zu viele Zugeständnisse. Praktisch alle Kämpfer blieben straffrei, hieß es. Und dass diejenigen, die für die Gewalt verantwortlich waren, mit Sitzen im Parlament belohnt werden. Juana Oberländer, selbst von Beruf Politikberaterin, versteht diese Argumente, findet aber, man müsse jetzt pragmatisch nach vorn schauen. Aber sie sagt auch, über viele Ideen der FARC-Kämpfer könne sie nur den Kopf schütteln.
In der realen Welt, in der Welt da draußen, kannst du so politisch sein, wie du willst. Aber von irgendetwas musst du leben.
Aber trotz aller Unsicherheiten, Enttäuschungen und Verzögerungen, zurück zum Krieg, zurück in den Untergrund will keiner. FARC-Kommandant Santrich stellt klar, die FARC stehen zum Friedensprozess.
Es wäre doch unseriös, jetzt zurückzuweichen, sobald die ersten Hindernisse auftauchen. Das würde ja bedeuten, dass wir uns das nicht gut überlegt haben.